Ich liebe japanische Fischwaffeln.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das einfach ein gutes und eine gute und richtige Sache, Waffeln in lustige Formen zu backen. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, vor dem wir euch wirklich ausdrücklich warnen, wenn ihr Histamin nicht gut vertragt. Wenn ihr diesen Podcast konsumiert und hinterher die Zunge pelzig ist, dann ist das euer Problem und nicht unseres.
Wir haben euch gewarnt.
Wir sprechen über die Walnuss. Hallo Jule.
Hi Anke.
Wir müssen in dieser Folge klären, ist die Walnuss wirklich eine Nuss? Mhm. Umami Town investigativ. Und Schrankgleiche müssen wir später auch nochmal ausgraben. Aber erstmal eine andere meine Meinung ist, die Walnuss ist die deutsche Pekannuss. In den US of A, da werden wieder hier Pies gemacht und da wird die Pekannuss so dekorativ obendrauf gelegt. Und ich finde, diese Funktion erfüllt vollumfänglich die Walnuss in den deutschen Bäckereien, Konditoreien, weil diese Marzipantorte, wo wirklich in so ganz klassischem Marzipanbeige, da ist eine Decke drauf aus Marzipan. Unten ist gerne so ein zartbitter Kuvertürenrand und obendrauf liegt auf jedem dieser schon vorgezeichneten Stücke eine Walnusshälfte drauf.
Wie ist die im Anschnitt?
Sahnig.
Die ist da eine Walnusscreme drin?
Ja, da ist wahrscheinlich
so eine richtige Oldschool-Torte. Ja. Auch relativ, von meinem inneren Auge ist die sehr feingliedrig geschichtet. Ja. Das ist jetzt nicht so zweimal Biskuit, zweimal Creme, sondern mehr so sechsmal Biskuit, sechsmal Creme, so ganz, ganz fein. Ja, und habe ich auch im November so, habe ich da auch mal Bock drauf, muss ich sagen. Danach ist dir zwar erstmal schlecht, weil das ein richtiges Moped ist, aber habe ich Bock drauf. Ich bin auch auf jeden Fall bei Marzipan, dunkler Kuvertüre und eben der dekorativen Walnusshälfte drauf, die so ganz hübsch aussieht, auch ein bisschen was Gehirniges hat, muss man schon sagen,
auf jeden Fall.
Halt irgendwie schön. Und bei mir ist das so eine, ich glaube, das ist so eine Art Marzipanpraline.
Ja,
Taler?
Taler oder Viereck.
Quasi einmal durch Fettglasur beziehungsweise durch Kuvertüre gezogen, dunkle, und dann da oben drauf die Walnuss.
Gibt es sogar bei uns beim Dorfbäcker.
Oh.
Die haben immer so zur Feiertagszeit so Pralinchen und da ist auf jeden Fall immer auch so was, wo eine Walnuss drauf liegt.
Ja. Macht aber auch was mit mir, muss ich sagen. Muss ich sagen, finde ich geil.
Ja, ich finde halt, dass ein bisschen die Walnuss den Designfehler hat, dass die Schale halt sehr in der Präsenz ist.
Meinst du die Schale oder die Haut?
Die Haut, also weil eine Haselnuss oder sowas, die gibt es ja auch mit und ohne Haut, ne?
Ja, ich bin da vor allen Dingen bei der Mandel, aber die Mandel lässt sich halt auch viel besser auch irgendwie industriell von dieser Haut befreien.
Genau, und die Walnuss ja.
Da bricht halt sofort irgendwie so ein Ärmchen ab und du willst ja dieses halbe Gehirn da haben.
Auf jeden Fall. Ich weiß aber auch am Ende nicht, wie viel auch Geschmack in diesem Häutchen auch drin steckt. Es kann natürlich auch sein, dass das einfach komplett boring ist, wenn das abgeht.
Ich glaube, wir müssen mal eine kleine Top 5 Nuss-Ranking machen.
Ich habe jetzt einfach mal, ne? Du hast, glaube ich, richtig gerankt.
Bin aber auch nicht.
Ich habe es auch eher assoziativ gemacht, muss ich sagen. Ich habe auch gesehen, du hast Sachen aufgeschrieben, die habe ich komplett vergessen. Ich finde halt Macadamia.
Bin ich komplett bei dir.
Ist ein absolutes Luxusprodukt.
Ja. Wenn ich reich wäre, würde ich jeden Tag Macadamia-Nüsse essen. Oder hätte ich immer so eine Schale gesalzene, geröstete Macadamia auf dem Wohnzimmertisch stehen.
Ja, die ist halt so geil. Die hat fast schon so was Fleischiges, finde ich, wenn du da reinbeißt. Die ist so buttrig, genau, ich cremig. Die
ultimativ buttrig. Auch so, die ist sowohl halt auch, die Konsistenz als auch also der Geschmack einfach.
Die ist halt, ja, und die ist halt auch so groß,
ja,
dass du da richtig was von hast.
Und ich finde, das ist auch so was ganz Befriedigendes, so auf die so drauf zu beißen. Mhm. Und dann bricht die ja quasi in so zwei Hälften. Ja. Oh, Macadamia finde ich mega.
Ich finde manchmal, ganz manchmal hat die Paranuss vom Bisher was Ähnliches. Aber die Paranuss ist halt nicht so, die hat nicht so eine geile Konsistenz. Die ist halt nur auch so groß und deswegen macht das so Spaß, da reinzubeißen.
Ich finde, die Paranuss ist quasi im Vergleich, also wenn Macadamia bretonische Butter ist, dann ist Paranuss Margarine.
Ja, stimmt.
Weißt du, so.
So ein bisschen.
Sieht irgendwie so aus, hat auch einen ähnlichen Feeling, Vibe, aber ja, ist, also kann da geschmacklich gar nicht mitlaufen.
Nee, und vor allen Dingen, wenn du einmal den Real Deal hattest, ja, dann willst du halt auch nicht mehr zurück.
Ja.
Wir haben gerade schon über die Haselnuss, yes, gesprochen. Ich finde, dass die unglaublich durch Röstung einfach, ja, gewinnt.
Zu 100%.
Es gibt da ja auch so, ich sag mal, Spezialitäten-Haselnüsse. Also in Frankfurt, da gibt es gibt ja Haselnusssträucher und Haselnussbäume. Und wahrscheinlich ist die Zeit jetzt schon wieder gerade vorbei, wo man die Baumhaselnüsse sammeln kann. Die sind ein bisschen platter, die haben eine ganz harte, dicke Schale. Und die sind so okay geschmackvoll. Und wenn man dann in bestimmte Regionen fährt oder Nüsse aus bestimmten Regionen isst, das ist schon ein bisschen geiler.
Ja, du weißt, ich habe einfach mal wieder meinen Schaumstofffinger an Piemontese Haselnüsse sind, ich denke, immer mein Platz eins.
Ja, ich meine, die, wenn du die, wir haben ja auch drüber gesprochen, im Ofen röstest, ja, sodass die so richtig.
Die schmecken wie Nougat.
Ja, weil die dann auch so diese hellbraun karamellige Farbe bekommen, so ganz durchgehend, das ist schon mega geil.
Und du denkst halt wirklich, dass da schon irgendwie Zucker oder Schokolade oder irgendwas dran ist. Und nein, es ist einfach nur der Geschmack von dieser, ja, Nuss. Und das finde ich so krass.
Ich finde, so eine Erdnuss,
ja,
ist einfach ein guter Alltags-Allrounder.
Ich bin, ich muss bei der Erdnuss sehr stark aufpassen, weil ich die komplett willenlos wegfresse. Ich habe eine ganz große Schwäche für die Erdnuss. Ich finde, es ist eine hervorragende Alltagsnuss im Sinne von, ich liebe Saté-Soße. Ich finde, Erdnusssoße macht sehr viele Dinge sehr viel besser.
Mhm.
Wenn ich so eine Dose, meistens ist es eher eine Dose als eine Tüte, geröstete und gesalzene Erdnüsse da habe, weil man denkt ja immer, ja komm, machst du mal auf einen Salat drauf oder so.
Und ist ein gesunder Snack dann auch, ne? Hat ist ja ein, ganz viel gutes Öl.
Genau, die Omega-3-Fettsäuren, davon wird man schlau quasi. genau, wenn diese Dose 2 Tage hält, ist gut. Meistens hält sie nicht 2 Tage, sondern ist am Tag des Kaufs weg. Und ich habe dir schon mehrfach erzählt, dass Erdnussflips, räudige Erdnussflips sind quasi mein ja. Crystal Meth. Ich habe da gar keine Chance, das wegzulegen und
bei manchen Sachen
aufzuhören.
Bei manchen Sachen werden wir uns einfach nie in die Quere kommen. Das ist ja auch gut.
Ja, und ich esse Erdnussflips in der Geschwindigkeit. Da hast du gar keine Chance, irgendwie die Hand in die Tüte zu packen. Verlass dich drauf. Also es wird einfach wirklich wie so ein Staubsauger komplett weggeatmet. Von daher, die Erdnuss ist, wo habe ich sie denn eigentlich einsortiert? Ich glaube,
also ist bei dir eine solide 3, ganz schön in der Mitte.
Ganz schön in der Mitte, ja. Ja.
Danach wird es bei mir ehrlich gesagt ein bisschen beliebig. Danach ist es so ein bisschen Walnuss, Pekannuss. Beide haben sie komplizierte Formen und man freut sich, wenn man eine intakte Hälfte erwischt. Und bei Walnuss finde ich, Walnussbruch ist ja auch einfach ein gutes Produkt, ne? Weil wenn du nicht die Hälften komplett brauchst, es gibt eigentlich in vielen Läden dann auch einfach den Bruch,
ja,
der um ein Vielfaches günstiger ist und für mich genau denselben Zweck erfüllt auch.
Ja, weil also ich verwende die ganze Walnuss wirklich so aus dekorativen Zwecken, dass die irgendwo drauf ist, verwende ich eigentlich nie, sondern es wird immer irgendwie grob gehackt oder sogar, ja, fein gekuttert.
Genau.
Von daher, ich fühle das sehr. Ich fand generell dieses Ranking sehr, sehr schwierig, weil ich einfach...
Na, das ist ja dann auch die Frage, wo hören die Nüsse auf und wo fangen dann sowas wie Kerne an? Ist ein Pinienkern? Wir gehen jetzt hier nicht nach biologischer Zuordnung. Die Erdbeere ist aber eine Nuss.
Genau. Das machen wir nicht.
Das machen wir nicht. Für mich ist, ich finde Pistazie und Pinienkern aus irgendeinem Grund eine andere Kategorie. Ich kann dir jetzt, und Cashewkerne zum Beispiel auch, ich kann dir jetzt, aber es liegt nicht daran, dass das biologisch andere Sachen sind oder irgendwie sowas. Das ist für mich nur, das eine steht eher im Backregal und das andere ist irgendwie vielleicht eher im Kochregal, keine Ahnung.
Ja, aber das ist auch echt so ein Gefühl, weil die Pistazie ist bei mir auf jeden Fall irgendwie so im Nussgefühl. Der Pinienkern ist auf jeden Fall, ich glaube einfach, weil er Kern heißt, ist auf jeden Fall eher so neben, quasi neben Kürbiskern irgendwie so. Und die Cashew, ich habe keine Ahnung. Also die ist bei mir irgendwie neben dem Pinienkern. Aber liebe ich alles, wie gesagt, in der Aufzählung. Ich bin komplett süchtig nach Pistazien, Grüße nach Bronte und möchte da ja eigentlich auch den Alterswohnsitz verbringen und den ganzen Tag Pistazien essen und pistazienhaltige Lebensmittel. Aber tatsächlich ist die Walnuss bei mir auf jeden Fall unter den Top 5, weil ich finde, die Walnuss ist einfach wahnsinnig lecker. Die kann im Gebäckbereich so, so viel Gutes und eignet sich auch so fürs Food-Pairing einfach extrem gut. Ich denke sofort an Dinge, die man auf irgendwie einen Flammkuchen drauf macht, was weiß ich, sei es irgendwie der Kürbis oder ein paar Pilze, diverse Käsesorten.
Ich bin komplett auch bei Walnuss-Salbei.
Ja.
Gerne auch Walnuss-Salbei-Kürbis auf einen Flammkuchen drauf.
Nehme ich eine
Ravioli rein oder meinetwegen eine Kürbis-Ravioli mit Walnuss-Salbei-Butter, bin ich komplett da. Flammkuchen, ich habe, glaube ich, mal, als ich noch einen Backofen hatte, habe ich mal eine Focaccia gemacht mit Brie, Salbei und Walnuss. Das ist halt auch
richtig. Würde ich mein perfekt. Gesicht einfach reinhalten.
Ja, das ist irgendwie richtig gut. Und hier nochmal wegen Pelz im Mund, ne?
Ist so. Oder auch gern mal so ein Jucken am Zahnfleisch.
Genau, das ist tatsächlich wegen Histamin so. Ich sag mal hier, wie heißt das nochmal? Dieser Histaminblocker, mir fällt es gerade nicht ein, was man immer nimmt, wenn man Allergie hat. Nicht Omeprazol, sondern...
Ich denke an Cetirizin.
Ja, Cetirizin, das kannst du dir halt reinballern, dann ist es nicht mehr so schlimm. Das ist im Prinzip das auch, was bei Rotwein und Parmigiano und sowas passiert. Es gibt eine Liste, habe ich mir angeguckt, welche Lebensmittel bei Histamin gut verträglich sind. Die Liste geht von 0 bis 3. 0 ist super gut verträglich, 3 ist schwierig und die Walnuss, die bewegt sich so im Bereich schwierig. Also die Walnuss ist eine 3 von 3 im Histaminbereich. Ja, das ist schade für manche Leute.
Ja. Ich bin ja glücklicherweise, also ich habe keine Histaminunverträglichkeit, ey, toi, toi, toi. Das soll auch bitte einfach so bleiben, aber natürlich merke auch ich bei bestimmten Lebensmitteln, dass da einfach eine gewisse Form von...
Es kitzelt und bitzelt.
Exakt, dass da eine gewisse Form von Redaktion, sag ich.
Die Histaminredaktion, die ist direkt neben der Maya-Redaktion.
Genau. Und ich finde, jetzt ist der Moment gekommen, dir mein Griechenland-Mitbringsel zu überreichen. Selbstverständlich habe ich dir was mitgebracht.
Oh.
Aber ich möchte einmal noch kurz erzählen, weil ich habe Hausaufgaben gemacht. Wir können noch eine Feta-Folge aufnehmen, wir können noch eine Olivenöl-Folge aufnehmen. Ich bin vorbereitet. Und ich habe mich wirklich quer durch Feta-Regale gefressen und durfte feststellen, dass es welchen gibt, der in Holzfässern reift. Fand ich auch
interessant
und auch je nachdem auch so lange reift, dass du denkst, das ist jetzt der krasseste Stilton, den ich je in meinem Leben gegessen habe. Und ich durfte sowas probieren, haben wir gekauft, haben wir mitgenommen, es war ein mega reifer Feta-Käse. Mir hat noch nie in meinem Leben das Maul so gebrannt.
Wegen Histamin.
Wir haben gegoogelt, was ist das? Muss das so? Ja, das muss so. Es war super lecker, vor allen Dingen, wenn du dir da irgendwie ein, entweder ein Stück frisches Obst, sowas wie so ein Pfirsich, der so richtig läuft, draufgelegt hast oder halt irgendwie eine süße Marmelade.
Ja.
Aber ey, die hat das Maul so gebrannt. Also wenn die Walnuss eine 3 ist, dann war dieser göttergleiche Käse eine 6.
Mich erinnert das total. Ich war mal in Slowenien in der Hija Franco bei Anna Ros und dort, ihr mittlerweile, glaube ich, Ex-Mann, der macht ja diesen Käse und so. Und da haben wir auch verschiedene Reife gerade von diesem Käse quasi probiert. Und es war dann halt auch einer, wo du wirklich in dem Moment, wo das auf deiner Zunge lag, hat so dein ganzes Maul gebrannt.
Ja.
Das war wirklich, also es war ein Erlebnis, aber es war schon so, dass man so dachte, eins für den Schock, dann eins, ein kleines Stückchen, was ich nochmal dann mit Geschmack probiere und dann ein drittes, damit ich mich mal richtig spüre und dann ist aber auch Schluss.
Dann ist auch gut. Dann brauchst du so ungefähr so eine 1,5 Liter Flasche Wasser, die du einfach wegäckst.
Ja.
Und dann geht's. So, aber ich raschel mal kurz ein bisschen.
Oh. Oh, wow.
Natürlich musste das selbstverständlich sein. Und das hier.
Es ist natürlich der Oregano-Busch.
Es ist der Oregano-Busch. Ich habe wirklich beobachtet, ich habe in die Küchen reingeguckt von diversen Tavernen. Oh, und der wird eben so ein Sträußchen, wird so zusammengebunden und hängt wirklich quasi neben der Dunstabzugshaube. Und mir gefällt das sehr, weil Oregano ist einfach das Kraut, was in Griechenland, ich glaube, auf allem
weißt
drauf
du, wo
ist.
Der herkommt? Aus Sparta. Ich hatte gerade diesen schrecklichen Moment, wo ich zoomen wollte, obwohl ich die Packung in der Hand hatte.
Weißt du, was du da auch einfach Gen Z. Du bist einfach Gen Z. Machen wir uns nichts vor.
Oh, das okay. Und ist das noch eine kleine Tüte? Es ist ein Magnet. Ich dachte, es ist
ein Souflaki.
Natürlich.
Es ist ein Souflaki.
Du bist eine Süßmaus.
Ich lieb doch Kühlschrankmagneten einfach nur sehr. Und wenn
riecht
dann auch noch
sehr original gerade, weil das neben Oregano lag.
Ich musste einfach so lachen, als ich diesen Souflaki-Spieß gesehen habe.
Das ist toll.
Dachte ich mir, ich muss dir dringend Souflaki-Spieß mitbringen. Game Changer hatte ich dir schon geschrieben. Nicht nur, dass dieses Fleisch, dass es einfach extrem geil gegrillt wird. Und Souflaki, also wenn es Schwein ist, ist es meistens der Nacken, der so ein bisschen durchwachsen ist. Und wird einfach mit Olivenöl und sehr viel Oregano serviert. Und dann liegt da immer ein Stückchen Zitrone neben. Und die goldene Regel, die ich in Griechenland gelernt habe, ist, wenn irgendwo eine halbe Zitrone daneben liegt, ist das nicht eine Deko oder zum Händewaschen, sondern press das aus und auf das, wo neben es liegt. Und press einfach die Zitrone über diesen gegrillten Pork Skewer, diesen Spieß drüber und isst das. Und hör dem Engelschor zu, weil das unglaublich lecker ist.
Danke für die schönen Geschenke, Jule. Sehr, sehr und wo wir gerade sowieso schon bei unserem kleinen Exkurs sind, können wir noch mal kurz Werbung machen. Dich kann man in der ZDF-Mediathek angucken.
Umami Town macht Werbung. Ja, oh, das ist ganz aufregend, richtig. Ich überlege gerade, in der ZDF-Mediathek ist es drin. Und zwar, es ist letztendlich aus der Terra X-Reihe und es heißt Die Chemie des Kochens mit der wirklich großartigen, fantastischen der Mighty. Und es geht um die Chemie des Kochens und es sind bis jetzt 2 Folgen, ich glaube 45 Minuten, sowas. Und keine Sorge, es sind nicht 45 Minuten harte Chemievorlesung. Es ist sehr viel Chemie drin, sonst hieße das ja schließlich nicht die Chemie des Kochens. Aber ich finde, es hat auch echt so ein bisschen Chef's Tables Vibes, weil es geht einmal um Wasser und es geht einmal um Feuer. Und es hat eben auch mal, die BTF hat den Zuschlag bekommen, die Bild- und Tonfabrik hat es produziert, deswegen sieht es ganz, ganz schön aus. Es sind total schöne Bilder.
Die BTF, die haben zum Beispiel How to Sell Drugs Online Fast gemacht und ganz am Anfang haben sie damals noch das Neo-Magazin gemacht.
Ja, genau. Und also die sind echt, ich durfte dabei sein und beobachten, wie viel fantastisches Lichtpersonal, sage ich jetzt mal, also wie viele TechnikerInnen, nee, ich glaube, es waren ausnahmsweise nur Männer, dafür allein nur fürs Licht zuständig waren. Das war total krass und auch der Kulissenbau. Und also es war ein ganz großartiges Team, auch die 2 AutorInnen, einfach ganz, ganz toll.
Und du bist vor allen Dingen auch zu sehen. dort.
Ich bin zu sehen und werde auch tatsächlich genannt. Was ich ein bisschen weird finde, ist, dass ich als Küchenchefin bezeichnet werde.
Du, wahrscheinlich im Sinne der oder im Zuge der Küchenrangfolge, die dort stattgefunden hat, warst du wahrscheinlich richtig benannt die Küchenchefin.
Und ich bin der Silent Sidekick von der lieben Mighty. Mighty erklärt alles und
du reißt an.
Und ich stehe daneben, beziehungsweise das ist quasi in meiner imaginären Küche.
Wo du die Küchenchefin bist.
Wo ich die Küchenchefin bin, findet das alles statt. Und ich laufe immer im Hintergrund rum und schnibbel mal eine Paprika oder ich habe einmal für einen Brand gesorgt, aber es ist, also ich dachte nicht, dass ich es reinnehme, aber es sah saucool aus, wirklich.
Ja, in der Feuerfolge dann.
In der Feuer, ja.
Ja, dann ja. Da muss auch Feuer sein.
Da ist eine Menge Feuer.
Ich sag mal, in der Küchenschlacht war vor kurzem auch ein Fettbrand. Ich denke, da bist du ein bisschen als Küchenchefin professioneller vorgegangen.
Es sieht extrem gewollt aus. Es sieht exakt so aus, als wäre das alles exakt genau so geplant. Da richtig, guck. Richtig schön, gefällt mir gut. Und was für mich was ich ganz krass fand, dass mein Name wird in einer Doku genannt und ich komme drin vor, in der Hestenblumentage drin vorkommt. Das fand ich so krass.
Den musst du mal kurz noch erklären.
Ja, Hestenblumen, also er wird immer Blumenthal, weil er mit TH geschrieben wird. Hestenblumenthal ist eine britische Molekularlegende. Ich bin mir gerade nicht sicher, der hat schon 3 Sterne seit 100 Jahren, oder? Also es ist halt einfach so eine, das ist so ein Molekularküchengott. Mich erinnern seine Brille und sein Gebiss immer so ein bisschen an den sehr frühen Stefan Raab, aber das ist für mich unerheblich. Und der
hat 3 Sterne, ich habe es gerade nachgeguckt.
Ja, also das ist halt einfach das ist so ein ganz krasser Molekulargott. Und den haben sie tatsächlich gewinnen können für die Wasserfolge. Und es ist ganz, ganz spannend, was er über die Herstellung von Pommes erzählt. Die arbeiten viel mit Illustrationen, was auch wirklich echt hilft, dass sie halt bestimmte Dinge, Verbindungen, wie reagiert das mit Salz, was passiert dann, wenn Hitze dazukommt, dass sie das so ein bisschen veranschaulichen. Und die Mighty erklärt das halt auch echt so runtergebrochen, dass du es verstehst. Und immer an dem Punkt, an dem du denkst, okay, ich habe gerade was gelernt, aber ich brauche jetzt gerade mal einen Break. Ansonsten zone ich einfach aus, weil es zu dolle wird. In dem Moment macht man eine ganz wunderbare Reise zu dem Bouillabaisse-Gott nach Frankreich. Oder
du darfst aber noch nicht alles verraten, weil man muss das ja auch noch gucken.
Und es sind ganz wunderbare Aufnahmen. Man reist nach Neapel zur Pizza, selbstverständlich. Es geht nach Sizilien und dort geht es um Granita. Ja, es ist total schön und ich freue mich total und fühle mich auch voll geehrt, dass ich da dabei sein durfte. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass es noch ein paar Folgen geben wird. Das weiß ich aber nicht.
Aber deswegen müsst ihr das gucken?
Ja, ab in die ZDF-Mediathek.
Wir verlinken euch das auch in den Shownotes einfach. Die Chemie einfach. Des Kochens.
Die Chemie des Kochens, genau.
ZDF-Mediathek oder ein Link in den Shownotes, das kriegt ihr auf jeden Fall hin.
Ja, und guckt euch das einfach mal an. Ich habe voll viel gelernt.
Und Stichwort Lernen.
Ja.
Wir haben ja gerade gesagt, okay, wir haben gesagt, wir gehen nicht da rein, was jetzt eine Nuss ist und was nicht und ob die Erdbeere eine Nuss ist, aber die Walnuss, da müssen wir jetzt mal kurz, die ist tatsächlich eine Nuss.
Ich möchte ganz kurz diesen einen Satz vorlesen, weil ich den sehr schön finde, nämlich echte Nüsse sind sogenannte Schließfrüchte. Das Wort gefällt mir gut. Schließfrüchte, das klingt sehr, sehr deutsch.
Ich finde,
deren Schale verholzt ist und die den Samen umschließt.
Okay. Ja.
Das wollte ich einfach nur
Muscheln mal kurz. Sind dann für mich auch Schließfrüchte, auch wenn sie keine Samen haben. Aber manchmal ja Perlen. Weil man lange gedacht hat, dass die Nuss eine Steinfrucht ist, weil die außenrum die Walnuss nochmal so eine Schale hat, die mit der Reife aber weggeht. Werden wir später auch noch drüber sprechen, über grüne Nüsse. Aber diese Hülle, diese fleischige, gehört nicht zur Frucht, zur Schließfrucht. Und es ist einfach eine Nuss mit noch einer zusätzlichen Hülle drum. Das ist die Walnuss.
Ja.
Die hat einfach 2 Mäntel an und einen legt die dann halt ab im Herbst.
Ja, der hat deswegen, so einen richtigen Daunenmantel. Das ist so ein richtiger Daunenmantel.
Ja, das sieht auch manchmal so ein bisschen, wenn man mal so am Walnussbaum vorbeikommt, sieht auch manchmal so ein bisschen aus, als sollte das nicht so, dass da so was schwarz verfärbtes irgendwie noch so um den um die Nussschale drum ist, das soll aber tatsächlich so. Und ich muss sofort, wenn ich an Walnuss denke, an die kalifornischen Walnüsse von Aldi denken.
Mhm. Mhm.
Für mich ist das irgendwie so eine Erinnerung, Aldi, kalifornische Walnüsse ist tatsächlich auch ein großes Anbaugebiet. China ist auch hart im Anbau.
Wow, Iran, das, Türkei, damit habe ich nicht gerechnet.
China?
Ja.
Ich habe das Gefühl, die bauen ja irgendwie, das ist ja auch so ein riesengroßes Land, da kannst du ja auch alles anbauen.
Da ist viel Platz und da wächst ist jede Menge.
Viel Platz, ja. Und viel Platz auch für Bäume, da sind viele Menschen, die das auch essen.
Ja.
Also,
ja.
Iran, Türkei finde ich schon wieder nachvollziehbar.
Absolut, auch wenn du dir, guck mal in die Gebäckauslage, Baklava,
ja.
In der Walnuss-Edition, Alter, finde ich das geil.
Mhm. Chile haben wir auch noch. In Europa haben wir Frankreich, Italien, Rumänien und den Balkan. Finde ich auch soweit so nachvollziehbar, auch so was so Temperatur angeht. In Deutschland sind wir vor allen Dingen in Weinanbaugebieten unterwegs.
Ich denke da direkt auch in die Schnapsrichtung.
Ja.
Walnuss-Schnäpperchen, gern so Destillate. Und wie gesagt, ich hatte da vorhin schon meinen geschützte Herkunftsfan, Schaumstofffinger an. Ich ziehe ihn erneut an. Ich durfte feststellen, dass es gibt eine AOC-Walnuss aus Frankreich. Wusste ich tatsächlich nicht.
Nee, das wusste ich auch nicht.
In der Recherche festgestellt. Deswegen sage ich mal, nächste Umami-Town-Klassenfahrt steht. Und zwar geht es in die französischen Alpen. Es ist die Noix de Grenoble. Also Grenoble, ab ins Périgord.
Grenoble kenne ich.
Ab ins Périgord, nach Grenoble. Und da kommen wohl die geilsten Walnüsse aller Zeiten her.
Und aus dem Périgord kommt doch auch der Trüffel.
Das ist vollkommen richtig.
Walnuss und Trüffel würde ich jetzt auch, also wir sind ja jetzt, bin jetzt nicht so eine ultra krasse Trüffelmaus, aber ich sag mal.
Wenn ich im Périgord bin und wenn man da jemand eine Pasta ist. Mit ein bisschen Trüffel und da kommt vielleicht eine Walnuss vorbei, da sage ich aber nicht non.
Nee.
Da sage ich aber oui. Ja, köstlich.
Ich muss ja sagen, leider lagen diese eigentlich tollen Walnüsse, ne? Wenn wir jetzt mal von Oktober nochmal ziemlich genau 6 Wochen bis 2 Monate weiterdenken, in die Weihnachtszeit gehen, da lagen leider die Walnüsse immer so auf dem Nikolausteller. In unserer Familie gab es ganz klassisch den Nikolausteller.
Absolut, ja.
Da waren Süßigkeiten drauf,
Da
waren aber auch immer Mandarinen drauf,
ja.
Da waren Erdnüsse drauf in der Schale.
Ja.
Und da waren halt auch immer so ein paar Walnüsse drauf, wo ich sagen muss, ist eine schöne Geste, Interessiert halt ein Kind überhaupt
nee,
gar
nicht. Nee, wirklich gar nicht.
Das ist wirklich.
Und hast auch wirklich keine Ambition, die zu knacken,
nee,
weil
genau.
Als Kind ist das auch viel zu, also diese kleinen Hände und dann mit diesem Knacker und dann klemmst du dir am besten noch einen Finger ein oder so. Albtraum.
Das war gar kein Thema.
Nee. Und daneben liegt halt irgendwie so ein Kinderbon. Du, da kann die Walnuss da aber noch die nächsten 2 Monate in dem Schälchen liegen. Da passiert aber gar nichts.
Wir haben ja gerade schon über die Butter auch geredet. Die Walnuss-Salbei-Butter, da bin ich irgendwie sehr dabei.
Ja, da habe ich mich kurz gefragt, also bin auf jeden Fall dabei. Hier steht Walnuss, Butter, Salbei und dann optional Brie, sage ich einfach nur ja. Und wie kann ich mir, ist die Walnuss, ist die grob gehackt oder, weil ich bin sofort irgendwie in so einem Pesto-Modus und möchte mir eigentlich jetzt auf der Stelle ein Walnuss-Pesto machen mit Zitrone, Knoblauch und ganz viel Thymian. Walnuss-Thymian ist so eine, Walnuss-Salbei auch, aber der Thymian ist, und auch nicht Zitronenabrieb kann die Walnuss auch. Und das so als Pesto und da so ein paar Bandnudeln, also das fühle ich schon sehr. Deswegen frage ich mich, wie kann ich mir die Walnussbutter, ist die Walnuss gemahlen?
Das war einfach nebeneinander quasi. Also sowas wie, weißt du, so eine Salbeibutter, wo dann noch eine Walnuss drin geschwenkt wird. Oder, wobei du jetzt natürlich hier auch was aufmachst, Jule, ne? Ich denke jetzt auch daran, dass man natürlich auch, dass man Butter aufschlagen kann. Und da Walnussgrieß auch reintun kann, das ist auch.
Weißt du, wo ich gerade bin? Ich bin bei einer Bröselschmelze.
Ja. Mhm.
Also Butter auch ein bisschen bräunen lassen in
oh,
der Pfanne.
Ja.
Hab
und
ich
da ein bisschen Zimt dran.
Oh, meine Fresse.
Und da auf halt einen Topfenknödel mit einer Pflaume drin.
Ich habe nämlich in Wien selbstverständlich, wo hier Mehlspeisengötter einfach am Start sind, da gab's, wie hießen die denn noch? Das waren so, oh, quasi Mohnnudeln hießen die, glaube ich, nämlich eigentlich.
Das also eigentlich sind sowas wie Schupfnudeln. Ne?
Eigentlich sowas wie Schupfnudeln, also eine Kartoffelmasse zu eben diesen Nudeln. Die werden in Salzwasser abgekocht und dann kommt da halt so eine geile Bröselschmelze und ich habe die gegessen. Da haben die auf jeden Fall ein Haselnussgrieß in super viel Butter und ordentlich Zucker angeröstet, sodass du da auch fast so eine Art Karamell hattest. Und auch wir reden nicht über so zwei Teelöffel, sondern wir reden über eine Handvoll oder auch so anderthalb Hände voll in sau viel Butter angeröstet und obendrauf.
Deswegen wird man von diesen Mehlspeisen, auch wenn die gar nicht so riesig aussehen, auch wirklich sehr satt, leider meistens.
Und es ist aber auch einfach wahnsinnig, wahnsinnig geil. Du kennst doch, haben wir die mal als Hausaufgabe gemacht? Meine Mutter macht zweimal im Jahr so Kartoffelklöße, in der Mitte Aprikose oder Zwetschge und da eine Bröselschmelze aus Walnüssen drauf. Alter. Ja, aber das war auch die, das war ein totaler geistiger Gamechanger für mich, als ich irgendwann einfach hinter die sehr offensichtliche Tatsache kam, du kannst dir auch einfach deinen eigenen Walnussgrieß machen. Also du kannst dir Walnüsse kaufen und kannst sie grob hacken und einfach über einen Salat streuseln oder dir auch einen ganz köstlichen Walnusskrokant zusammenrühren. Du kannst Walnüsse aber auch einfach in Kutter packen und zu deinem eigenen Nussgrieß, zu deinen gemahlenen Nüssen verarbeiten. Und dann, wenn du, wir haben, glaube ich, schon sehr oft über die Nussstange von Merzenich gesprochen.
Natürlich.
Und das geht ja letztendlich auch in der Walnuss-Edition, dass du das halt nicht mit gemahlenen Haselnüssen
machst.
Und
in der Mischnuss-Edition auch, ne? Ich finde auch ein bisschen, weil auch Nüsse, weil die haben ja so viel Fett, werden ja ranzig.
Ja.
Und da muss man zwischendurch auch mal den Vorratsschrank einfach aufräumen.
Einfach alle Nüsse ab in den Kutter. Immer schön, ganz wichtig, packt es entweder auf ein Backblech und röstet das im Ofen, euer Nussgrieß, oder packt es halt in die Pfanne. Ich finde im Ofen ein bisschen angenehmer, weil du einfach nicht daneben stehen bleiben musst.
Nee, ja.
Und es ist so lecker. Und aber weißt du, so dieses, also verstehst du diese Gehirnblockade, die ich irgendwie ganz lange hatte, oder beziehungsweise dann auf einmal diese Erkenntnis, Moment mal, ich kann ja auch eine Macadamia-Nuss einfach kuttern und habe einen Nussgrieß und dann kann ich sämtliche Rezepte, wo irgendwie Mandelgrieß oder Haselnussgrieß drin ist, kann ich jetzt einfach mit Macadamia machen, weil ich reich bin.
Mandeln und Haselnüsse gibt es ja gemahlen einfach standimäßig.
Und das geht halt auch mit
einem Backregal. Ich möchte ins Spiel bringen Itchli-Köfte beziehungsweise Kibbe. Das sind Bulgur-Frikadellen. Die sind so eiförmig, aber mit Spitzen an den Seiten.
Ich denke an Tomatenmark als Bindemittel.
Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist halt außen eine Bulgur-Masse und die wird dann abgeformt, so dass die in der Mitte einen Hohlraum hat und in den Hohlraum davon kommt eine Hackmasse, wo auch gerne nochmal Walnuss mit reinkommt. Das ist wahnsinnig krasses Handwerk auch, weil du natürlich im Idealfall hast du so eine ungefähr 0,5 Zentimeter dicke Schicht außen, die dann auch wirklich so richtig, die läuft so spitz, eigentlich ist die auch fast so augenförmig, Augen- oder mandelförmig oder sowas. Und dann hast du halt diese Fleischfüllung, das gibt es auch vegan sogar, und das wird dann halt frittiert.
Ah.
Und das war auf jeden Fall auch mal bei Kitchen Impossible eine Aufgabe, wo die natürlich komplett dran gescheitert sind, weil das ist natürlich die türkischen, iranischen Muttis, die das halt machen, die haben das wie diese italienischen Nonnas, die haben das im Blut, die müssen gar nicht mehr hingucken. Ich glaube, im Libanon wird das auch gegessen, also es ist halt, ne? In manchen Ländern heißt es Itchli-Köfte, in anderen heißt es Kibbe oder so. Genau, das finde ich voll geil. Und dann haben wir natürlich auch Muhammara. Das ist so ein typisches Messegericht.
Ich bin beim Linseneintopf. Ich bin bei braunen Linsen.
Gar nicht. Es ist ein Dip mit Walnüssen, gegrillter Paprika, was im Prinzip so grob durchgemixt wird. Man sagt, es kommt aus Nordsyrien, so in der Gegend um Aleppo rum, ist aber eigentlich im kompletten, ich sag mal, persischen Bereich vertreten Und das ist auch ganz lecker. Das ist so, kannst du dir aufs Brot schmieren, kannst du Sachen reindippen. Das kannst du dir aber halt auch auf ein gegrilltes Fleisch total geil drauf machen.
Oh, das klingt aber ganz, ganz köstlich.
Und das schmeckt halt irgendwie so ein bisschen lauwarm. Das kannst du aber auch kalt essen. Ich finde bei diesen ganzen Messegerichten, ich finde die nie geil, wenn die direkt aus dem Kühlschrank kommen.
Ja, nee, immer Raumtemperatur.
Ich finde, genau, das ist irgendwie, dann macht sich das Aroma nochmal schöner breit.
Auf jeden Fall. Und Anke, ich möchte gleich auf jeden Fall noch ganz arg mit dir über gewisse Gebäckstücke sprechen. Mhm. Also habe ich ganz köstliche Dinge im Ärmel. Und ich habe auch noch ein Insta-Fundstück der Woche. Bin ich sehr gespannt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal langsam was kochen.
Wir müssen, wie du gerade gesagt hast, man kann seinen eigenen Walnussgrieß machen. Mhm. Und genau das werden wir jetzt tun.
Ich freue mich jetzt schon total, diese Nüsse zu zerkleinern und zum Nussmehl zu verarbeiten.
Ich habe das Gefühl, dass das wirklich sehr, sehr lecker wird.
Ja, ich auch.
Ich habe im Gefühl, dass das einfach nur ganz, ganz köstlich wird.
Und es ist auch, es muss eine Weile kochen, damit auch, das finde ich ganz interessant, das Öl soll sich von den Nüssen trennen. Das will man ja sonst eigentlich immer gar nicht.
Oh, das kommt mir aber ein bisschen bekannt vor. Das gibt es in so thailändischen Curries häufig, okay, mit der Kokosmilch.
Ja, aber erstmal müssen wir jetzt die Auberginen ein bisschen anwässern. Die,
mit Salzwasser ein bisschen ziehen lassen.
Vorher schält man die so ein bisschen zebramäßig.
Zebramäßig schälen gefällt mir gut.
Und in der Zwischenzeit, und in der Zwischenzeit Zwiebel anschwitzen.
Zwiebel anschwitzen. Guck mal hier, das ist doch ein astreiner Topf für unsere Operation, meinst du nicht?
Ich werde jetzt hier
Zebra-Aubergine ist im Kasten. Jetzt kommt ein bisschen Salz und ein bisschen Wasser dazu und dann lässt man das einfach mal so ein bisschen ziehen.
Kommt gar kein Knoblauch rein, das finde ich interessant, oder?
Ja, habe ich auch gedacht. Kann man aber bestimmt einfach auch machen.
Ist, glaube ich, nicht so schlimm.
Ich habe ja auch wirklich kürzlich erst das Rabbit Hole Granatapfelsirup für mich entdeckt. Mhm. Ich finde das ganz, ganz lecker, weil es mich wirklich an sowas so Melasseartiges, so Grafschafter Rübengold, du weißt schon, so Rübensirup erinnert, aber halt mit Säure.
Ja.
Und genau so kann man sich das auch nachbauen, wenn man sagt, ich will mir jetzt hier nicht so eine Flasche Granatapfelsirup holen, der dann möglicherweise schrankleichenmäßig da rumsteht. Obwohl wir natürlich sagen, verbraucht das doch einfach, war lecker. Man nimmt Honig oder eben Rübensaft.
Und Zitrone.
Macht ein bisschen Zitrönchen dran.
Oder vielleicht auch ein Apfelessig oder irgendwie sowas. Dann hat man noch.
Also die brauchen Pappen süß und Säure. Und ich finde halt, dass es so dieses Melassige eben hat. So, Zwiebeln lasig dünsten. Zimt, Kurkuma und schwarzen Pfeffer habe ich hier. Dann brauchen wir noch das.
Den Granatapfelsirup.
Ich liebe Granatapfelsirup, aber es ist die Pest, das Zeug aus dieser Flasche rauszukriegen. Und wir brauchen einen halben Liter kaltes Wasser, ne?
Ja, und 100 Gramm Eiswürfel.
Ja, die habe ich.
Tomatenmark liegt auch da.
Tomatenmark ist da.
Ja, genau. Ich habe dafür hier den. Aber gleich kommen erstmal die Gewürze.
Guck mal, ich weine doch jetzt schon nur, weil die Zwiebeln da vor sich hin. Ich glaube, genau, jetzt kommt erstmal die Walnuss damit dazu, zu der Zwiebel. Und dann die ganzen köstlichen Gewürze.
Erstmal müssen wir kurz noch ein bisschen geduldig sein mit den Zwiebeln.
Ich muss schon wieder weinen. Anke ist alles so traurig.
Ich finde eigentlich, dass die jetzt schon so translucent.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Dachte ich gerade auch. Die sehen noch so, ja klar, Masse. Die sollen ja nicht, die sollen keine Farbe bekommen, die sollen ja glasig sein.
Dann kommen jetzt die Walnuss rein.
Ich bin so gespannt.
Das setzt sich auch direkt jetzt am Topfboden an. Und das, ich glaube, das ist auch alles so gewollt.
Ja, es röstet aber auch immer noch ein bisschen. Ich dachte gerade erst, die Hitze ist zu niedrig, aber ich würde sie nicht höher machen, weil
nein, auf gar keinen Fall. Jetzt können, glaube ich, auch schon die Gewürze rein.
Ich stehe bereit. weißt du was? Ich gebe dir, genau, du rührst noch ein bisschen Tomatenmark unter. Yes, yes, yes. Ich mache das Wasser drauf.
Ja. Ja, mach mal, genau. Und Eiswürfel kommen jetzt
kommen
noch 100
gleich auch Gramm. Dazu.
Dann haben wir nicht so, so viel
und
Stress.
Und jetzt hämmer ich hier diesen Granatapfelsirup aus der Flasche raus.
Salz muss, glaube ich, auch noch.
Salz habe ich schon vorhin an die Zwiebeln dran gemacht.
Ah. So, ich habe mir mittlerweile auch die, den zweiten Granatapfel-Esslöffel abgerungen.
Hervorragend.
Und jetzt müssen wir einfach das einkochen lassen.
Jetzt lassen wir das da einfach mal ein bisschen einkochen. In der Zwischenzeit können wir unsere Aubergine schon mal in ordentlich Olivenöl anbraten. Aber die muss ja auch noch, die muss noch ein kleines bisschen ziehen. Die soll so eine halbe Stunde ungefähr entwässern. Anke, was ist da passiert? Ich finde, sieht fantastisch aus.
Es sieht irgendwie ein bisschen wie eine Rahmsoße jetzt auch aus, finde ich. Wie so eine rahmige Bratensoße.
Rahmige Bratensoße, aber natürlich so dieses, also da sind jetzt so ein bisschen Stückchen drin.
Genau.
Das ist halt einfach das Walnusspüree.
Und während wir jetzt die Auberginen frittieren bzw. braten, lassen wir das jetzt nochmal, also das ist jetzt schön reduziert und jetzt lassen wir das nochmal bei geschlossenem Topf wirklich blubbern, damit sich, weil wir wollen ja das Öl, dass sich das absetzt oben.
So, bevor wir diese klitschnassen Auberginen jetzt in die Pfanne hauen und uns fliegt das alles um die Ohren, unbedingt mal kurz auf so ein Tuch, mal ein bisschen abtrocknen. Ja, und natürlich in Batches braten. Wir braten die jetzt hier nicht alle auf einmal. Anke, es brutzelt.
Ja, wir schmeißen jetzt noch die letzte Fuhre Auberginen da rein und dann wird das nochmal kurz kochen gelassen. Und da wird das geil. Also es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus.
Wir mussten gerade schon, wir haben ein bisschen probiert.
Ja.
Und mussten da gerade auch mit der Säure mal ein bisschen nachjustieren. Ich bin sehr gespannt, was passiert, wenn wir die Aubergine da jetzt reingeben. Ob es, wie sich noch die Konsistenz von unserer Soße verändert. Ich schütte das da einfach jetzt mal rein, ne?
Jetzt köchelt das nochmal durch und dann Abfahrt.
Es riecht stark nach Aubergine.
Es riecht stark nach Aubergine.
Nuss habe ich jetzt noch gar nicht in der Nase. Wir haben noch gar nicht den Namen gesagt von dem Gericht, was wir uns hier zubereitet haben.
Da lasse ich dir sehr gern die Vorfahrt.
Es ist Shish Andas, würde ich jetzt mal sagen. Es ist im Prinzip ein Walnuss-Auberginen-Eintopf.
Mhm. Mhm. Ich war kürzlich in einem fantastischen persischen Restaurant. Und da wird sehr, sehr viel mit Walnuss gearbeitet, sowohl im Dip-Bereich, so was Vorspeisen angeht, als auch im Dessert-Bereich, aber eben auch Süßchen im Hauptgang, wahlweise ein mariniertes, gegrilltes, eine Hähnchenkeule mit einer fantastischen Walnusssoße. Mhm. Und da auch gerne auch eine Berberitze mit dran oder kommt irgendwo ein bisschen Safran um die Ecke, ganz, ganz köstlich. Aber auch im Zusammenhang mit geschmortem Lamm und auch das ist das Restaurant Yas hier in Köln in der Altstadt direkt am Rhein. Die haben eine fantastische vegetarische Auswahl gehabt, wo es eine geschmorte Aubergine mit Walnuss gab. Irgendwo kam auch noch eine Süßkartoffel um die Ecke und du weißt, ich bin eigentlich nicht so ein Fan von der Süßkartoffel, aber das war einfach nur ganz, ganz köstlich. Auch sehr viel Zimt. Ich bin der Meinung, ich hätte Orange und auf jeden Fall eine Zitrone geschmeckt. Von daher machen wir gerade einen Ausflug in die persische Küche und das gefällt mir sehr gut.
Also auf jeden Fall ist Shish Andas ein persisches Gericht. Das, was wir uns hier zubereitet haben. Es ist ein Gericht, was sehr, also ich finde es richtig krass, ist ja auch vegan, wie viel Cremigkeit du in der Soße bekommst, ohne, also einfach nur mit diesem Nussgrieß. Und ich finde, du musst es ein bisschen verkauen, weil am Anfang ist wirklich viel Aubergine und dann kommt hinten raus die Walnuss. Die Walnuss macht es saucremig und ich finde, hinten raus kommt dann auch dieser Walnussgeschmack.
Ich muss mir auf die Fahne schreiben, ich hätte die Aubergine viel länger braten müssen. Dass sie so richtig zerfällt.
Mhm.
Weißt du? Dass sie so richtig zerfällt, weil hier ist die Aubergine noch, ja, die ist auch so richtig in der Form und allem.
Aber die ist jetzt nicht
zu erkennen.
Das ist nicht unangenehm zu essen. Also nee. Die ist jetzt nicht roh.
Nur ich würde sie beim nächsten Mal würde ich die Aubergine wirklich viel, viel länger braten. Vielleicht sogar im Backofen gewürfelt, im Backofen mal 40 Minuten mit Öl ein bisschen da rumschmurgeln lassen, dass die so richtig zusammenfällt. Dass man halt, dass die Soße, die Walnusssoße, dass die so ein bisschen mehr im Vordergrund ist. Weil aktuell ist die Aubergine sehr im Vordergrund. Und das wäre vielleicht so eine Idee, wie ich es beim nächsten Mal machen würde. Auf jeden Fall die Aubergine vielleicht entweder länger braten, wirklich viel länger braten, dafür das Braten mal locker 15, 20 Minuten einrechnen oder einfach mal 40 Minuten in den Backofen.
Wir waren gegebenenfalls ein bisschen ungeduldig.
Ja, vielleicht ein bisschen.
Und es ist ein Gericht, was jetzt nicht so kompliziert ist, aber es ist ein Gericht, was einfach seine Zeit braucht. Das muss irgendwie zwischendurch 30 Minuten köcheln. Und wir haben uns jetzt orientiert an einem Gericht von, ich würde sagen, er ist ein Foodfluencer, Hermann, ein deutscher Typ. Ihr seid vielleicht schon mal über ihn gestolpert. Der sagt am Ende seiner Videos immer wunderbar. Daran haben wir uns jetzt orientiert, an diesem Rezept. Und er schreibt, dass es natürlich auch verschiedene Versionen davon gibt. Manche tun Karotten mit rein, manche schmeißen Datteln mit rein. Da gibt es natürlich auch lokale Unterschiede. Da gibt es wahrscheinlich auch, jede Familie hat da wahrscheinlich auch ihr eigenen Spin drauf.
Auf jeden Fall. Und ich, also ich persönlich für mich, wenn ich mir das nochmal mache, ich würde die Gewürzpalette echt noch viel mehr aufdrehen. Wir haben jetzt Zimt, schwarzen Pfeffer und Kurkuma. Und auch wirklich in relativ geringen Mengen. Und ich würde da, aber das kann ja jeder wirklich so würzen, wie er das möchte, wie er das für richtig hält. Ich würde da noch, ich finde einen Boxkornkleider richtig geil dran oder einen gemahlenen Koriander oder einen Kreuzkümmel. Ich würde da richtig aufdrehen und natürlich gucken, dass die Walnuss nicht untergeht auf halbem Wege. Was ich sehr spannend fand, dass wir vor allen Dingen beim Nachschmecken sehr viel mit Säure gearbeitet haben, weil die Walnuss natürlich sowas Sämiges, sowas Süßes, Bräsiges und auch irgendwie was Fettes hat.
Ich meine, das
musst
du
durchbrechen mit einer Säure.
Erdnussbutter oder Sesammus oder sowas, das schluckt dir ja auch, also das verklebt dir ja auch den kompletten Mund und da ist einfach Säure ein sehr, sehr guter Gegenspieler. Ich glaube, wenn ich es nochmal ausprobieren würde, würde ich erstmal damit anfangen, wie du auch schon gesagt hast, die Aubergine entweder kleiner zu machen oder länger zu schmoren oder irgendwie sowas, sodass die mehr so wirklich, dass es wirklich mehr wie so ein Eintopf ist und nicht wie ein Auberginengemüse mit Walnusssoße.
Und ich würde auf jeden Fall Knoblauch reinballern. Ich bin ganz erstaunt, dass da kein Knoblauch dran ist.
Ich habe mich ja auch gewundert, ich würde vielleicht erstmal ein bisschen purer bleiben und dann gucken, weil das, ich meine, das dauert halt leider lange, das zu schmoren, deswegen vom Ding her würde ich sagen, es ist voll das geile Alltagsgericht, aber ich kann schon auch verstehen, wenn man nicht irgendwie nach der Arbeit abends nochmal 30 Minuten in der Küche rumstehen will oder dann eher eine Stunde bei dieser ganzen Schmorzeit.
Ich finde, das ist ein Meal-Prep-Ding. Das ist sowas, das bereitest du vor und dann hast du für die nächsten zwei Tage vielleicht ein schönes Mittagessen. Das kann, also wir haben jetzt auch noch ein paar Granatapfelkerne oben drüber gestreuselt, die so ein bisschen Knack geben, so ein bisschen Frische geben. Und ich kann mir da natürlich auch diverse Kräuter dran vorstellen, dass du da noch eine Minze dran machst, einen Dill, eine grüne Petersilie. Ja, oder auch noch ein bisschen Joghurt oben drüber träufelst. Nichtsdestotrotz mache ich diesen Teller jetzt hier erstmal leer, ne?
Unbedingt. Jule, mir ist in Vorbereitung auf diese Folge auch noch eingefallen, als ich letztes Jahr in Südkorea war, da habe ich auch ein richtiges Fun-Gebäck gegessen.
Anke Fandewaier, das Fun steht für
Spaß.
Put
the Fun back in Fandewaier, wirklich.
Love it.
Und zwar Hodu Gwaja, würde ich jetzt mal sagen. Es sind koreanische Walnusskekse.
Bin jetzt eigentlich schon dabei. Ich bin einfach nur an Bord.
Ja, eigentlich sind es, finde ich, koreanische Walnusswaffeln, weil
bin immer
es sind,
an Bord.
Sie haben die Form von Walnüssen, die werden auch in so einem Waffeleisen gebacken. Und so außen ist so flüssiger Teig und innen ist ein Kern drin mit Walnüssen und oft auch mit roter Bohnenpaste. Ja. Manchmal gibt es ja auch verschiedene, aber die haben halt diese Walnussform. Und nämlich bei der U-Bahn-Station, wo unser Hotel war, da waren unten so, war so ein Stand drin, wo so Aunties wirklich von morgens bis tief in die Nacht diese Walnüsse gebacken haben. Und irgendwann habe ich endlich mal gesagt, jetzt
ist es, ja, it's time.
Spectacular, give me 14 of them right now.
Ja, ja,
ja. Und das habe ich gar nicht bereut. Ich finde halt auch.
Ich liebe japanische Fischwaffeln.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das einfach ein gutes und eine gute und richtige Sache, Waffeln in lustige Formen zu backen.
Ich dachte eine Zeit lang, dass ich so ein bisschen anti Waffel am Stiel, das war mal so eine Pinterest,
ja, ja.
Wie schaffe ich es, Müttern noch ein schlechteres Gewissen zu machen, weil irgendwie sämtliche Insta-Mütter, was weiß ich, ihre Trauben mit einem Perlenausstecher ausstechen, wie die kleinen süßen Mäuse. Und dann dachte ich immer so dieses, ey komm, Waffel am Stiel, können wir uns alle mal wieder ein bisschen beruhigen?
Aber wenn es so ein kulturelles Ding ist,
exakt,
wie diese Fischwaffeln oder eben auch diese Hodu Quadra, diese Walnüsse, dann bin ich am Start.
Ein Waffeleisen gibt, wo quasi irgendeine Form vorgegeben ist.
Wie stehst du, Julia?
Liebt
Julia Floss.
Ja, bitte.
Wie stehst du zu Peniswaffeln?
Da würde ich irgendwie Grenze ziehen.
Ja.
Ich frage mich, ist das wirklich dann so ein kulturelles Ding oder ist das einfach nur derselbe Humor wie im Touri-Shop, die Nudeln in Penisform? Und warum muss es eigentlich immer, egal ob du in Griechenland, Italien oder überall, gibt es Flaschenöffner und der Griff ist ein Holzpenis. Warum? Ist der Gag nicht auch irgendwann mal vorbei? Wie oft werden die verkauft?
Also es gibt in Frankfurt ein taiwanesisches Café-Teehaus. Die haben diese runden taiwanesischen Waffeln. Mir fällt gerade der, ich glaube, die heißen einfach Wheel Cakes. Da kommt außen Waffelteig und dann kannst du dir auch alle möglichen Füllungen von Bohnenpaste bis Käse, Schinken reinmachen. Das haben die und die haben auch, die nennen es Big Birdie. Das sind halt einfach Pümmelwaffeln. Nee, Cock and Balls. Es ist.
Nee, Leute.
Und ich muss
auch sagen. Ich habe 10 Jahre in der Küche gestanden und muss mir den ganzen Tag Schwanzwitze anhören.
Ja.
Nee, ich bestelle nicht etwas, was Cock and Balls heißt.
Also, die verkaufen es als Big Birdie. Ich weiß jetzt auch nicht. Bin da irgendwie nicht so. Ich finde es auch irgendwie nicht so richtig witzig. Aber in Köln habe ich das erste Mal auf dem schwulen Weihnachtsmarkt an der Scharfenstraße gesehen. Ist dann vielleicht auch schon wieder eine andere
Form von Humor.
Ja, aber.
Ja, ich sehe mich aber auch wirklich nicht in der Öffentlichkeit so eine Waffel essen. Nee.
Lass uns lieber über anderes Gebäck.
Ich möchte noch einmal ganz kurz zur Fischwaffel, weil es ist was Schreckliches passiert. Der Gesichtsausdruck passt dazu.
Okay.
Es ist was wirklich. Wir müssen jetzt alle sehr stark sein. Kleenex raus. Vielleicht ein bisschen Mönchspfeffer nachlegen. Es gibt in Düsseldorf das wunderbare Japanviertel, hier so Immermannstraße und so.
Mhm.
Und dort gibt es eben auch einen Laden, der diese fantastische Fischwaffel mit verschiedenen Füllungen verkauft. Und es war immer mein Happy Snack. Wenn ich mal wieder so einen schönen Tag im Japanviertel in Düsseldorf verbracht habe, habe mich kugelrund gefressen an jeder Ecke, war der Abschluss immer eine Fischwaffel gefüllt mit Peanut Butter and Jelly, also Erdnussbutter und ein Himbeergelee.
Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly Time, Peanut Butter Jelly, Peanut Butter Jelly, Peanut Butter Jelly.
Ja, und exakt so habe ich mich gefühlt, wenn ich diese köstliche, warme Waffel mit dieser Erdnussbutter Himbeerfüllung gegessen habe. Und
ich bin ganz traurig und negativ.
Es gibt diese Füllung nicht mehr.
Oh.
Es gibt Matcha ohne Ende, Vanille, Schoko ist natürlich auch lecker, ja, ja, ja. Aber die haben Erdnussbutter-Jelly gestrichen und ich verstehe es nicht.
Ich habe eine Frage dazu.
Jacques, sage ich. Jacques. Ich weiß noch nicht wen, aber ja, bin ich auf jeden Fall sehr traurig. Die Waffel ist nach wie vor saulecker, aber die Füllung ist.
Ich habe eine Frage. Haben die Erdnussbutter prinzipiell noch auf der Karte?
Nope.
Okay, Das ist schade.
Ich denke mal, dass das wirklich, und das verstehe ich nicht, warum das nicht der Verkaufsschlager war. Weil die, also alle anderen sind immer noch, ich glaube, die haben auch so eine dusselige Oreo-Füllung, na klar. Ja, es wurde wahrscheinlich einfach zu wenig verkauft. Die Leute haben nicht, die haben alle wahrscheinlich Oreo-Matcha. Und ich war die Einzige, die einmal im Monat gesagt hat, Peanut Butter and Jelly. Und das Funkeln in meinen Augen hat nicht ausgereicht, um diese Zutat auf dem Menü zu lassen. So, das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten. Und ich beeile mich wirklich. Ich kann die Walnussfolge nicht verstreichen lassen, ohne mit dir über die Engadiner Nusstorte gesprochen zu haben. Sagt dir das irgendwas?
Ja, und zwar, dass ich den Begriff schon mal gehört habe und dass das Engadin, in der Schweiz heißen ja Bundesländer nicht so Thüringen oder Hessen oder Rheinland-Pfalz, sondern der Tessin oder das Engadin. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Bundesland ist oder eine Region, lasst mich bitte damit in Ruhe.
Falls es hilft, ich habe selbstverständlich einen Wikipedia-Eintrag mal kurz reingespingst. Das heißt entweder Engadiner Nusstorte oder Bündner Nusstorte.
Ich kenne Bündner Fleisch.
Exakt, womit wir bei der Region, dem Bundesland, was auch, ja, auf jeden Fall, man kann auch Bündner Nusstorte sagen, wo auch Bündner Fleisch herkommt. Absolut korrekt. Und das ist so ein Konditorei-Klassiker und der ist extrem geil. Er sieht nach sehr wenig aus, aber verlasst euch drauf, das Ding ist ein absoluter Knaller und auch wirklich so ein bisschen aus der Abteilung Linzer-Torte.
Da ich denkst wollte du dir gerade ja auch, sagen, dass bei der Linzer-Torte man ja auch denkt, wie spektakulär kann es werden und es wird spektakulär.
Ja, aber ne, das Ding ist irgendwie flach und auch sehr, sehr dicht. Sehr kompakt, sagen wir mal so, ähnlich wie die Linzer Torte. Und das ist auch wieder sowas, ich glaube, die werden sehr viel auch eingeschweißt und in irgendwelchen so Blechdosen verkauft, wahrscheinlich mit einem Bündner Wappen drauf.
Stehen dann wahrscheinlich auch am Duty-Free am Flughafen.
Und übrigens, ich habe gerade ganz kurz Wochen nachgeguckt,
Engadin ist in Graubünden und Graubünden ist der Kanton und Kanton ist ja das, was wir Bundesländer. Jetzt habe ich es doch einmal geklärt.
Hier googelt die Chefin noch selber, ganz hervorragend. Und es ist, ihr müsst euch das vorstellen, es ist eine flache, runde, ich will Torte sagen, aber nein, es ist eigentlich im klassischen Sinne keine Torte, sondern ein Kuchen. Und zwar ist es Mürbteig. Du hast unten Mürbteig, du hast oben Mürbteig und in der Mitte ist so eine, ist letztendlich eine Art Nusskaramell. In der Mitte, das sind grob gehackte Walnüsse mit sehr, sehr viel köstlichem, so buttrigem Karamell. Mhm. Und die werden einfach umschlossen von einem ganz mürben, ziemlich dichten Mürbteig. Es ist, also eigentlich ist es ein großer Keks.
Ich musste bei, gerade läuft ja wieder Great British Bake Off und die mussten, der Keks hieß irgendwie sowas wie Hot Knobs oder irgendwie sowas, Mürbteig, dünne Karamellschicht, Nussmürbteig auch und obendrauf Schokolade. Das stelle ich mir ungefähr genauso vor.
Ja, und macht auch mit mir wahnsinnig viel. Will ich sofort essen.
Will ich sofort essen, wird aber auch schon beim Gedanken daran mehr im Mund.
Ach, ich habe einfach eine große Schwäche für so Mürbteiggebäcke, für so Heidesand und so Shortbread und so Geschichten. Kann ich ja auch einfach eine komplette Dose wegfressen, als wenn es nichts wäre. Ne? Und ich habe da nochmal kurz bei Wiki reingespingst. Die Engadiner Nusstorte oder Bündner Nusstorte ist angeblich inspiriert von der Nusstorte aus Südwestfrankreich, nämlich der Tarte au Noir du Périgord. Und da, Nachtigall-Ecœur der Trapsen, haben wir doch gerade gelernt.
Da sind wir schon wieder bei der AOC-Walnuss.
Dass wir, genau, dass das doch die AOC-Walnuss ist. Und das selbstverständlich, dass es dann dort eine Nussspezialität geben muss. Und die machen nämlich auch einen ähnlichen Nusskuchen. Es ist ein Mürbteig mit einem ganz geilen Nusskaramell, Walnusskaramell gefüllt. Die machen aber halt diesen Deckel aus Mürbteig nicht mehr oben drauf. Was ich mir auch sehr gut vorstelle. Was ich aber, und auch da Prise Salz, Freunde. Da ist hundertprozentig ordentlich Salz dran, sowohl am Mürbteig als auch am Nusskaramell.
Ja. Ich muss dir was sagen. Habe eine richtig fette Schrankleiche.
Ah.
Es ist wirklich, es ist ein Corona-Ergebnis auch. Und zwar, ich habe zwei wirklich, ich glaube, 1,5 Kilo Gläser mindestens, wenn nicht sogar zwei. Ich habe zwei, die sind wirklich so 30 Zentimeter hoch. Gläser in meinem Vorratsregal stehen, wo schwarze Walnüsse drin sind. Und das ist so beschissen aufwendig, die herzustellen. Aber natürlich das gefundene Fressen im Corona-Sommer 2020. Es ist wirklich, also, wir sind im Juni. Ein wichtiges Datum, der Johannistag, der 24. Juni. Da hört leider die Spargelsaison auf.
Deutscher Volkstrauertag.
Da hört auch die Zeit auf, in der man grüne Walnüsse ernten kann. Und zwar sind grüne Walnüsse quasi unreife Walnüsse.
Die haben ihre Daunenjacke noch an.
Genau, wir haben ja eben über die Schale geredet, die dann irgendwann so schwärzlich wird und dann so ein bisschen nicht ganz so appetitlich dann damit rumliegt. So, die Schale ist noch grün und die harte Walnussschale, die ist quasi noch nicht hart. Mhm. Und so, deswegen, du nimmst dir grüne Walnüsse, die musst du auch vom Baum runterziehen, weil die sind ja noch gar nicht reif.
Ja.
So, ja. Dann musst du die erstmal punktieren mit einer fetten Rouladennadel oder so. Da musst du erstmal aufpassen, dass du nicht da durchstichst und dir das Ding an der anderen Seite in die Hand rammst. Dann musst du 2 bis 3 Wochen lang jeden Tag das Wasser wechseln.
Ja,
du haust die in kaltes Wasser. Die müssen schön auch unter Wasser sein.
Ist ein bisschen IRL Tamagotchi, finde ich.
Ey, dann kommt erstmal die Gerbsäure raus. So, dann nach 2 bis 3 Wochen, die verfärben sich dann so langsam schwarz, sind aber noch nicht im Endstadium. Kommt nochmal kochendes Wasser drüber und dann kochst du dir einen Zuckersirup und da lässt du dann diese Nüsse nochmal mindestens 1/2 Stunde drin kochen. Dann kommen die quasi in Gläser, damit die haltbar gemacht werden. Und die werden richtig geil erst nach 1 bis 2 Jahren. Was soll ich dir sagen, Jule? Meine sind langsam so ultra-turbo-geil, weil die einfach seit 5 Jahren in meinem Regal stehen und ich nicht eines von diesen Gläsern aufgemacht habe, weil es riesengroße Gläser sind und ich davon überfordert bin und ich auch gar nicht so richtig weiß, was ich damit machen soll. Weil ich ja auch irgendwie komischerweise kein Fine-Dining-Restaurant bin, wo ich die mit dem Trüffelhobel über den Nachtisch reiben kann.
Also Anke, ich möchte mich als erstes bei dir bedanken für diese mutigen Confessions. Dass du halt einfach mal sagst, es ist so.
Ich bin ja wirklich,
stehen da.
Ich bin Verbraucher, Anke auch. Ich verbrauche Sachen und manche Sachen, die stehen einfach nur da rum und haunten mich. Und diese Gläser mit schwarzen Walnüssen sind definitiv.
Also ich möchte 2 Dinge zu sagen. Erstens, ich bin wirklich so froh, dass du das gerade erzählst, weil natürlich sind eingelegte grüne Walnüsse für mich als Impulskauf Jule, da steht quasi einfach nur Impulskauf
Kauf
Jule
mich.
Drauf. Das ist etwas,
kauf das.
Du weißt, ich habe ein Problem, Senf, Chilisoßen, Marmeladen, Honig, ich bin irgendwo im Urlaub und ich denke, ich muss das jetzt kaufen und muss irgendwann feststellen, dass ich 14 verschiedene Senfsorten da habe, von denen die Hälfte quasi abgelaufen ist. So, und diese grüne Walnuss ist mir selbstverständlich in meiner letzten Griechenlandreise, die wir heute schon thematisiert haben, ich glaube, ich hatte jeden Tag oder jeden zweiten Tag so ein Glas mit grünen eingelegten, also schwarzen Nüssen in der Hand und dachte immer, das ist so geil, ich will das haben. Ich wirklich so Gollum, mein Schatzmomente. Und habe aber jedes Mal Verbraucherschutz Anke auf der Schulter gehabt. Die sagte,
nee, das ist nicht Verbraucherschutz Anke, das ist Verbraucher Anke. Das sind zwei verschiedene Anken.
Und es ist aber auch die Räum an deine Scheiße auf Anke. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir stellen jeden Tag dieses Glas wieder zurück. Wir kaufen es nicht, weil ich weiß sowieso nicht, was ich damit mache.
Ich bin so stolz auf dich, Jule. Ich bin so stolz auf dich, dass du es nicht gemacht hast. Neben diesem Glas schwarze Walnüsse steht auch gegebenenfalls noch ein Glas kandierte eingelegte Feigen, die ich an einem Straßenrand in Bosnien gekauft habe.
Exakt, die hatte ich auch. Die stehen aber auch immer nebeneinander. Ich hatte entweder die Nüsse oder
Ich kann dir von beidem abgeben. Ich sag mal, in Bosnien war ich vor.
Das ist das Glas, wo ich nicht vorbeigehen konnte.
Okay, das ist aber auch völlig zu Recht so. Watermelon, Spoon, Sweet.
Das ist so eine eingelegte Wassermelone. Ja. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Wir müssen das demnächst wirklich mal aufmachen.
Aber das.
Also da konnte ich nicht, die Feige musste ich immer zurückstellen. Ja. Ich habe die schwarze Nuss zurückgestellt, aber hier die, das sieht dein Glas mit den Feigen ungefähr genau so aus.
Nee, das Glas mit den Feigen, muss ich dir leider sagen, Jule, das ist dreimal so groß. Das ist auch ein sehr großes Glas.
Nein.
Ich kann dir, also irgendwann wird hier in diesem Podcast mal eine Restefolge stattfinden.
Aber wir hätten heute eigentlich das Nussglas aufmachen müssen. Ja gut, da brauchen wir eine zweite Nussfolge. Aber das Zweite, was ich eigentlich noch sagen wollte, als du gerade diese ganze wirklich Pain-in-the-Ass-Prozedur erzählt hast, ich habe mal einen ganz, ganz abgefahrenen Gemüsebauern hier in Frechen, die Gartenoase, liebe Grüße, interviewt. Und dann hat er mir halt alles erzählt, was der so alles anbaut. Der hat auch dieses, über den haben wir schon mal geredet, der hat dieses 100-Sorten-Tomatenhaus und so weiter und so fort. Wirklich abgefahren und der ist sehr, sehr neugierig und probiert viel aus, was wo wie wächst. Und dann hat er mir mal von seinen Luftkartoffeln erzählt und dann stehen wir halt irgendwie vor diesem Tank, wo halt irgendwie so Gebüsch rauswuchs und er wirklich mit leuchtenden Augen so, ja, also das sind Luftkartoffeln und wenn man die erntet, ja, also dann muss man die halt nur dreimal hintereinander abkochen, immer wieder das Wasser wechseln, weil die ansonsten super giftig sind. Ja, und wenn man die dann isst, sind die eigentlich super schleimig.
Ich kann das alles wirklich nicht mehr.
Das fand ich so, also es nichts daran sagt, bitte isst das und es ist mega aufwendig, aber mit leuchtenden Augen hat er das Zeug da angebaut und irgendwie so stelle ich es mir vor, wie du da während Corona jeden Tag deine Tamagotchi-Nüsse da das Wasser gewechselt hast.
Es ist aber auch so, während man das macht, gaslightet man sich da rein, dass man so sagt, ja komm, darüber freue ich mich irgendwann mal voll. Deswegen predige ich hier auch, wenn ihr euch ein Glas Salzblutorangen macht, macht erstmal das Kleine.
Ja.
Bei Salz, Zitronen, eigentlich bei allen Sachen. Es reicht erstmal aus dieser Corona-Zeit, da steht, ich sag mal, ich habe auch noch so eine Steinobstmarmelade, da steht 2022 drauf.
Du, ich habe ein Quittengelee, das hat mittlerweile die Farbe von einem dunklen Karamell.
Aber auch. Fermentierte Brombeeren, Jule, was soll ich dir sagen?
Ich bin so froh, dass im Nachhinein, ich habe mir während Corona, glaube ich, als allererstes so Gärtöpfe, wunderschöne Gärtöpfe gekauft und habe halt versucht, Sauerkraut selber zu machen in einer Dachgeschosswohnung. Und ich bin einfach sehr froh, dass ich dieses Experiment relativ schnell von alleine, es hat sich unglücklicherweise nicht in Luft, sondern in wirklich ekelhaft andere Dinge verwandelt, aufgelöst. Ja, aber deswegen habe ich jetzt nicht noch 6 Kilo Sauerkraut irgendwo in einem Schrank stehen.
Mm.
Ja.
Nee. Ja, die Gärtöpfe habe ich auch. Die sind richtig hübsch.
Die sind ganz toll.
Die stehen im Keller jetzt.
Die meine stehen quasi in deinem Rücken. Ich habe einen in Mint und einen in Grau. Ist schöner als der andere. Mal gucken, wann wir sie wieder
haben. Ist ein sehr aufgeräumter Keller und ja. Also in der nächsten Folge habe ich vielleicht noch mal ein anderes Aufbrauchprojekt. Da müssen wir dann drüber sprechen.
Ich wollte dir noch, wir haben eine total schöne Hausaufgabe, die hundertprozentig, die wird nicht 5 Jahre bei euch im Schrank stehen, sondern die werdet ihr, glaube ich, relativ schnell sehr, sehr stark wegsnacken.
Ich brauche jetzt auch was Schnelles.
Und ich möchte dir aber noch einmal ganz kurz von meinem Insta-Fundstück der Woche erzählen im Walnussbereich. Mir wurde ein Video reingespült, ich habe es sofort gespeichert und werde es zeitnah nachkochen und berichten, von einem Walnussrahmsüppchen. Stelle ich mir einfach nur ganz, ganz köstlich vor. Es wurden auch genau so ähnlich wie das, was wir hier heute gemacht haben, nur eben nicht in der veganen Version, sondern es wurde in Butter, wurden Zwiebelchen angedünstet, wirklich auch richtig viele gemahlene Walnüsse, die hat die auch in einem Mörser zerdrückt. Diese Walnussgrieß da also mit dazu, auch so ein bisschen mitgeröstet. Und dann mit einer selbstgemachten Hühnerbrühe, geht wahrscheinlich auch Gemüsebrühe, und Sahne aufgegossen, ein bisschen einköcheln lassen. Und ja, stelle ich mir einfach ganz köstlich vor. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass du eine Mischung aus quasi Pilzrahm und Walnusssüppchen machst.
Oder gebratene Pilze oder Maronen noch rein oder irgendwie sowas.
Auch lecker. Auch da sehe ich einen Thymian. Und ja, fand ich einfach ein, irgendwie begegnet einem das nicht so häufig. Nee. Fand ich ein schönes Rezeptfundstück. Habe ich mich gefreut, als mir das reingespült wurde.
Da sind wir eigentlich bei der Hausaufgabe, Jule. Du hast was richtig Schönes
am Start. Ich habe wirklich total rum überlegt und wollte eigentlich, haben wir ja schon gesagt, diese legendäre Nussstange von Merzenich, nur halt in der Walnuss-Edition. Also wenn ihr einfach ein gutes Rezept habt für so einen Rührkuchen, so eine Kastenform mit Haselnuss, ey, dann macht das einfach mit Walnuss. Das ist total geil. Macht vielleicht noch ein bisschen Zitronenabrieb dran. Das kann die Walnuss richtig gut. Ich habe mich für was anderes entschieden. Und zwar ist das ein Kuchen, den ich eigentlich super gerne im Frühsommer mache. Und dann mache ich den mit Haselnuss, Stachelbeer und oben Baiser drauf. Und den holen wir jetzt einfach in den Herbst und machen ihn mit Walnuss, Brombeeren und Baiser.
Lecker.
Und es ist ganz, ganz köstlich. Ich mache den auch immer gerne in so einer, ich habe so eine etwas kleinere Springform. Das ist nicht diese, was ist denn die übliche, 23?
Ich glaube, man denkt immer, dass die größer ist, aber 23, ja.
Und ich habe eine, die ist quasi eine Nummer kleiner, was wird die denn haben, 20, 21, sowas. Aber es geht natürlich auch in der 23er, alles gut. Und das ist wirklich ein ziemlich easy Rührteig, eben halt mit gemahlenen Walnüssen, einer ordentlichen Prise Salz, ordentlich Butter, Eier und so weiter. Kommt einfach in eure Springform rein, könnt ihr auch in einer Kastenform machen, ist ja letztendlich Wurst. Da kommen dann einfach nur eure, weil die Brombeere, das finde ich auch krass, wie lange die Brombeere Saison hat. Ich denke immer, die ist im Frühjahr verortet. Nee. Brombeere gibt es bis weit in den Oktober. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar im Theker rumfliegen, eignet sich super. Die einfach auf diesen Teig drauf, ab in den Backofen. Währenddessen könnt ihr euren Baiser aufschlagen, aus dem Backofen rausholen, Baiser aufstreichen, noch einmal kurz nachbacken. Fertig ist die Laube und ich verspreche euch, das wird so lecker.
Und wenn es keine Brombeere ist, denke ich auch an unsere Äpfelchenfolge und denke mir so ein paar Apfelstückchen drauf.
Ich denke auch, Walnuss und Quitte ist eine ganz schöne Kombi. Wenn ihr noch eine eingelegte Quitte irgendwo rumfliegen habt, kann ja... neben den schwarzen Walnüssen steht ja vielleicht noch ein Glas eingelegte Quitten. Mit rein. Was ich aber auch schön finde und damit sind wir möglicherweise bei einer weiteren Folge. Cranberries kann ich mir da richtig gut vorstellen. Dass du so eine spitze Säure hast. Die passt einfach sehr gut zum Baiser obendrauf.
Und wenn ihr euch gefragt habt, welche Cranberry-Folge? die nächste Woche rauskommt, das wird anscheinend spitz und sauer.
Ja, und rot, leuchtend rot.
Und da freue ich mich drauf. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.